Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. In der heutigen Podcast-Episode geht es um das Projekt 36. Habe ich die Mission erfüllt oder nicht? Hallo und herzlich willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Und heute geht es um Projekt 36, der Abschluss. Denn Projekt 36 ist beendet. Um nochmal kurz zu erklären, was war oder ist Projekt 36? Ich habe Ende letzten Jahres zwei Freunde gefragt, habt ihr Bock, eine Triathlon-Staffel mit mir zu absolvieren? Und beide haben zugestimmt. Dementsprechend hatte ich eine Schwimmerin und einen Läufer. Also die Schwimmerin ihre 3,8 Kilometer, der Läufer seine 42 Kilometer und ich eine 173 Kilometer Radfahren. So, mein Projekt 36 habe ich so genannt, weil ich im Januar quasi angefangen habe, von der Couch mich auf den Sattel zu setzen. Und das Ziel war, in 5 Monaten eine Fitness aufzubauen, um einen 36er Schnitt zu fahren. Projekt 36, also die Geschwindigkeit. Letztendlich kann ich sagen, Moritzburg, also dort war der Triathlon, das ist bei Dresden übrigens traumhaft schön, kann ich dir nur empfehlen. Da wurde auch, wie heißt das, 3 Nüsse für Aschenbrödel oder so ähnlich heißt doch dieses Ding, wurde dort gedreht. Also, kann ich dir absolut nur empfehlen. Ich möchte dich gern mit auf diese Reise nehmen, wie das ganze Ding so war. Also eine kleine Geschichte aus meinem Leben, aus meiner Freude, meinem Leid und was ich so erlebt habe. Wir sind in Frankfurt am Flughafen, also zeitlich gesehen, es ist, was für ein Tag ist es? Freitagmorgen, genau. Letzte Woche Freitagmorgen, das müsste der 12., glaube ich, gewesen sein. Freitagmorgen, ich sitze im Flieger nach Dresden. Tasche 1 ist gepackt, Radkoffer ist gepackt und Tasche 2, meine Tasche, die ich für Island brauche. Alles gepackt, alles im Flugzeug verstaut und ich sitze da und fliege. Eine Stunde Flug, alles klar, easy peasy, steig aus, hol die ganzen Sachen und dann geht's los. Mit einem Taxi bin ich dann zur Unterkunft. Wir haben so über Booking.com uns eine Ferienwohnung gemietet. Wir bedeutet, Markus der Läufer kam mit seiner Familie später an. Also 4 Personen, ich eine Person. Wir hatten 3 Schlafzimmer, alles perfekt. Und Katharina, die Schwimmerin, war mit ihrer Familie woanders untergebracht. Also ich habe das Ganze, die Wohnung bezogen, habe Koffer ausgepackt, Sachen vorbereitet, Fahrrad aufgebaut, ne? Das war ja in einem Radkoffer auseinandergebaut. Ja, dann wollte ich die Radrunde drehen, schaue in die Wetter-App, um genauer zu sein, in die Regenradar-App. Und jo, Regen, ja super, dachte ich mir, gehe ich erstmal einkaufen, bin ein bisschen Essen kaufen gegangen und so weiter und so fort. Dann laut App ein freies Loch von 2 Stunden, wo ich Radfahren kann, dachte ich, jo, fährst du nochmal einen Tag vor dem Wettkampf nochmal eine kleine Runde, schaltest nochmal deinen Motor ein und fährst den Motor auch nochmal richtig hoch. Also mich aufs Fahrrad gesetzt, losgefahren und ja, so grob nach 15, 20 Minuten ging es nämlich los, es regnete. Na wunderbar, dachte ich mir. Hab trotzdem mein Training durchgezogen, bin ein paar Intervalle gefahren, einmal auch so richtig heftig, knackig, paar Sprints, um einfach das ganze System, den ganzen Körper mal aufzuwecken. Denn es war Tapering-Zeit, das heißt ja, vor dem Wettkampf machst du eher kaum noch etwas, nur einfach um ein bisschen immer wieder den Motor, also den menschlichen Motor, so aufheulen zu lassen, so nach dem Motto, nicht einschlafen, aber trotzdem regenerieren. Ja, gesagt, getan, alles erledigt, wunderbar, komm zurück, dann wieder natürlich Fahrrad putzen und so weiter und so fort. Und dann kamen dann irgendwann noch die anderen, noch schön Carboloading abends gemacht, ordentlich Nudeln und so weiter gegessen, wobei ich ja den ganzen Tage schon Carboloading gemacht habe, das heißt irgendwo zwischen 5 bis 6 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht, das war so das Ziel. Ja, und dann ab ins Bett, schlafen. Nächster Tag, 5 Uhr klingelte der Wecker. 5.30 Uhr sind wir losgefahren, haben Katharina abgeholt und sind dann zum Rennen gefahren. Dort haben wir erstmal unsere Startunterlagen abgeholt und dann das Klassische. Wenn du das kennst, dann weißt du, was alles passiert. Ne? Startnummern holen, auf den Helm kleben, aufs Fahrrad kleben, Startnummern, Bänder an Rücken machen, also die Startnummern an den Rücken oder eben die Badekappe wurde beschriftet oder. Also all diese Dinge halt sind zu erledigen. Ja, und dann sind wir zum Schwimmstart gegangen. Ich habe in der Zeit mein Fahrrad in die Wechselzone gebracht und dies entsprechend präpariert. Also hingestellt, die Radschuhe hingestellt, Helm drauf und so weiter und so fort. Auch den Tacho dran, also den Garmin, das Messsystem. Dann bin ich nachgegangen und dann 7 Uhr. Die ersten Starter sind losgeschwommen und 7.05 Uhr Startschuss für Katharina. Ja, ab geht's, 3,8 Kilometer schwimmen. Und das ist auch eine echt coole Sache, denn du schwimmst, Moritzburg hat ja die Burg, ne, die Moritzburg, und du schwimmst quasi in diesem Schlosssee oder in diesem Burgsee einmal um die ganze Burg herum, also im Prinzip zweimal rum. Auch total cool für die Zuschauer und so. Also wirklich eine tolle Kulisse vor der Burg, kann ich nur empfehlen. Ja, und ihre Idee war so, die Planung war 1 Stunde 15, dass sie da braucht. Nach einer Stunde 12 kam sie raus. Es war also mittlerweile 8.17 Uhr. Sie kam aus dem Wasser, musste dann in die Wechselzone rennen. Dort stand ich und habe gewartet. Dann hatte sie so ein Chip am Sprunggelenk mit so einem Klettverschluss. Den habe ich mir abgemacht, an mein Sprunggelenk gepackt. Bin zu meinem Fahrrad gefahren, habe mein Fahrrad geschnappt und raus aus der Wechselzone geschoben. Dann gibt's dort eine Linie, ab der darfst du erst aufsteigen. Also, so wie du es in normalen Triathlons eben auch kennst. Ich erzähl's mal so ein bisschen so, als wenn du das noch nicht gesehen hast. Dann nach dieser Markierung darf ich erst aufs Fahrrad steigen. Ich draufgestiegen und los. Jo. Während ich das Fahrrad zur Wechselzonenausgang geschoben habe, habe ich mein Garmin schon eingeschaltet. Und das Ding hat nicht funktioniert. Jetzt musst du wissen, der ist so alt, der Powerknopf ist kaputt. Ich kann den weder ein- noch ausschalten. Es funktioniert nur, wenn ich mit einer Powerbank mit einem Mini-USB-Stecker quasi an der Ladebuchse einen kurzen Impuls gebe. Dann kriegt der den Impuls Power on und fängt an, alles hochzufahren. Hat die ganze Zeit immer tadellos funktioniert. Natürlich an diesem Tag, zu diesem Moment nicht. Naja, also hatte ich erstmal keinen Tacho, bin trotzdem losgefahren, hab die ganze Zeit da rumgewurschtelt und es hat einfach nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, es funktioniert nicht, Punkt. So, das bedeutet, ich hatte vor mir 173 Kilometer, wollte knapp 3 Watt pro Kilogramm Körpergewicht im Schnitt fahren. Das ist dann bei mir etwas über 200 Watt, wollte ich einfach diese 173 Kilometer fahren. Hätte ergeben einen ungefähren 34 bis 36er Schnitt, je nach Profil. Jetzt ist aber dazu noch gekommen, dass während dem Schwimmen es in Strömen geschüttet hat. Das heißt also, mein komplettes Fahrrad, alles war klitschenass, einschließlich meine Person. Und wenn du klitschenass bist bei 12 bis 14 Grad, ja, eher 14 Grad, 14, 16 Grad, dann ist das echt kalt. Also ich draufgesetzt aufs Fahrrad und losgefahren. Dann funktioniert dieser Kack-Tacho auch noch nicht. Eieiei, dachte ich. Denn wie kann ich jetzt die Geschwindigkeit erfahren? Wie kann ich die Kilometer wissen, wie viel ich schon habe? Wie kann ich meine Wattzahl wissen? Wie kann ich meinen Puls? Gar nichts. Nun gut, dann habe ich überlegt, Moment, ich habe die Apple Watch an. Also da drauf rumgedrückt. Das Ding hat auch nicht funktioniert, weil es so geregnet hat. Also war dieses ganze Touch-Bedienfeld auch eingeschränkt. Oh, ich sag dir es. Aber ich habe das alles völlig ruhig während dem Fahren einfach für mich geregelt. Mir war Folgendes klar. Ich wusste durch mein ganzes Training, wie sich ungefähr diese 230, 240, 220 Watt, das so, was die Range war, die ich fahren wollte, wie die sich anfühlen. Das wusste ich. Also habe ich Folgendes gemacht, gesagt, okay, ich muss jetzt hier komplett nach Gefühl fahren. Das bedeutet im Umkehrschluss, mein Ziel war wirklich 270 oder 73 Kilometer nach Gefühl zu fahren. Gesagt, getan, losgefahren, alles hat funktioniert. Jetzt hat Moritzburg natürlich keine Alpenpässe, aber bei 170 Kilometer haben wir trotzdem knapp 1000 Höhenmeter gehabt. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht viel. Das sind Drückeranstiege. Drücker heißt, die drückst du einfach drüber. Ja, und das haben auch die meisten getan, ich nicht. Denn ich habe bewusst mich so taktisch verhalten, dass ich an den Anstiegen nicht einfach drüber gedrückt habe, sondern ich habe Leistung konstant gehalten. Das heißt, in der Ebene bin ich 230 Watt gefahren ungefähr, also vom Gefühl, und am Anstieg auch. So, das bedeutet also, natürlich haben mich die Leute, sämtliche Radfahrer, mich immer wieder an den Bergen überholt. Dadurch, dass sie aber hoch gedrückt haben, sind sie halt in den roten Bereich gefahren von ihrer Energie. Ich nicht. Demzufolge haben sie dann, als sie in der Ebene wieder waren oder bergab, einfach verschnaufen müssen, weil es eben weh tut, da einfach mal drüber drücken. Ich nicht. Ich habe dann genauso die gleiche Wattzahl weitergeprügelt und habe sie dann irgendwann bergab oder in der Ebene wieder eingeholt. Und so war das so ein nee, wie heißt es? Katze-Maus-Hase-Igel-Spiel. Es ging die ganze Zeit immer so hin und her. Und irgendwann hast du so deine Menschen um dich herum, die ja ähnliche Leistung bieten oder Geschwindigkeiten fahren. Nur eben unterschiedlich, ne? Sie drücken halt schneller hoch, sind schneller oben, aber bei Bergab oder in der Ebene holst du sie wieder ein. So war das die ganze Zeit. Jetzt sind diese 173 Kilometer ein Rundkurs von 28, etwas Kilometer. Das heißt, 6 Runden sind zu fahren. Die erste Runde verlief gut. Ich hatte mich dran gewöhnt. Die zweite Runde lief auch ganz gut. Richtung dritte war es auch in Ordnung. Dann fing es nochmal richtig an zu schütten. So richtig. Also wirklich XXL-Regen, sodass nochmal, was auch immer irgendwo noch trocken war, definitiv jetzt nass werden musste, hat sich irgendjemand da oben anscheinend gedacht. Ja, klitschenass bin ich dann in Runde 4 reingegangen. Und da fing das so an, da hatte ich so ein bisschen meinen Hänger. Ende Runde 3, Anfang Runde 4, also 3 mal 8, 24. Wir sind irgendwo so bei, ja, knapp 80 Kilometer ungefähr. 80, 90 Kilometer um den Dreh sind wir. Da hatte ich so mal ein kurzes Tief, aber das ging nicht lange. Das waren so 10, 15 Minuten. Da hatte ich wirklich so, boah. Und da ging es dann eben los, dass ich mir ganz viele Dinge gesagt habe. Also ich habe super viele Selbstgespräche geführt, sind übrigens echt gute Gespräche gewesen. Und ja, so habe ich quasi mich aus dem Loch einmal physiologisch rausgedrückt, denn ich habe einfach weitergeprügelt auf die Pedale, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann ging es halt weiter. Mental habe ich mich auch einfach rausgeredet. Ja, ich habe da so gewisse Mantras, die ich mir dann vorspreche und es funktioniert einwandfrei. Das habe ich halt im Extremsport früher gelernt und ja, sind halt Techniken, die du nie wieder verlernst. Und sie helfen dir überall im Leben. Ja, und so war das halt, bin ich in Runde 4 dann durchgekommen durch die Runde 4 und dann ging es in Runde 5. Und Runde 4, 5 sind oftmals so die mental schwierigsten. Die letzte ist oftmals immer die so, ja, jetzt geht's nach Hause Runde, aber so bei Runde 4 hast du halt echt oftmals mentale Löcher und da merkt auch der Körper, boah, der wird langsam müde. Und das habe ich auch bei anderen Athleten um mich herum gesehen, die dann öfter mal so die Oberschenkel ausgeschüttelt haben, weil sie sich aufrecht hingesetzt haben, den Rücken gedehnt haben oder eine Zeit lang auch wirklich aufrecht gefahren sind, was natürlich aerodynamisch völliger Müll ist. Ja, und so ging das einfach. Dann, so konnte ich dann quasi die Runde 4 beenden. Die Runde 5 lief auch ganz gut. Und gegen Ende, nee, Mitte Runde 5 habe ich einfach so gefühlt, ah, du fühlst dich gar nicht schlecht. Das Pacing war gut, der Druck auf dem Pedal ist gut, die Ernährung war gut. Ich habe in jeder Runde eine Flasche Sportgetränk zu mir genommen. Das sind also ungefähr knapp 3/4 Liter Wasser mit so Kohlenhydratgemisch. Das hat mir meine Crew dann, also die Crew, das heißt die Schwimmerin oder der Läufer, dann immer wieder angegeben an einem bestimmten Punkt, dort, wo es erlaubt war. Ja, und das ist absolut, absolut super gewesen. So, und dann habe ich so Mitte Runde 5 gedacht, ah, da ist noch gut was im Tank. Mal sehen, vielleicht geht ja Ende Runde 5, dass ich so ein bisschen aufdrehe. Und das habe ich dann auch getan. Habe dann gegen Ende Runde 5 einige Leute überholt. Und dann habe ich mich einfach kam der Übergang zu Runde 6 und ich habe einfach mal drauf gedrückt. Ne? Ich habe wirklich gesagt, ja, Runde 6 gibst du Gas. Noch nicht vielleicht von Anfang an, aber du drückst schon mal drauf. Und gesagt, getan, ich habe richtig schön Gas gegeben. Und dann fing es an. Die anderen Leute haben echt immer mehr, wurden langsamer und ich bin immer schneller gefahren, weil mein Pacing einfach so perfekt war. Es war wirklich perfekt. Ich bin, dadurch, dass ich konstant die Berge auch hochgefahren bin und nicht überzogen habe, was die meisten halt getan haben, kostet das halt unfassbar viel Kraft, die du am Ende einfach nicht mehr hast. Und ich hatte sie noch. Also habe ich halt draufgedrückt und gesagt, so, jetzt fahr ich mal den Tank leer, weil es ist nur eine Runde, knapp 28 Kilometer. Und da kachelst du jetzt mal richtig drauf, weil danach brauchst du den Chip abgeben und fertig. Und ich war immer so mit einem anderen Athleten irgendwo im Rhythmus, hatte ich ja vorhin erzählt. So mal war er vorne berghoch, dann irgendwann habe ich ihn wieder eingeholt, dann bin ich vorgefahren, am nächsten Berg hat er wieder aufgeholt. Und so ging das, also Berge sind natürlich immer kleine Wellenanstiege, ja. Aber so ging das die ganze Zeit immer hin und her. Und in der letzten Runde habe ich halt einfach draufgedrückt. Da habe ich richtig, richtig draufgedrückt. Und konnte so halt wirklich richtig, richtig Tempo machen. Also ich würde sagen, die letzte Runde bin ich irgendwo so mit einem guten 38-40er Schnitt gefahren, also irgendwo so um den Dreh, da habe ich voll drauf gehalten. Und an diesen Anstiegen, wo ich vorher immer rausgenommen habe, da habe ich teilweise auch richtig drauf gedrückt. Und das Ganze war halt eben sowas von genial, weil, und jetzt kommt das, was ich noch verschwiegen hatte, Ende Runde 3, Anfang Runde 4, fingen an, dass ich Schmerzen in den Kniekehlen bekommen habe. Das heißt, es bedeutete einfach, wenn ich je mehr, bei jeder Pedalumdrehung schmerzten beide Kniekehlen. Das bedeutet, je schneller, also je höher die Trittfrequenz war, umso stärker wurde der Schmerz in der Kniekehle. Jetzt kam aber auch bei mir die Ermüdung durch die Kälte, durch der Trockenstart und all diese Sachen und natürlich die Belastung, dass ich anfing so ganz langsam, dass ich Krämpfe in den Oberschenkel, Vorderseiten bekam. Das bedeutete, wenn ich schnell getreten habe, schmerzten die Kniekehlen, habe ich langsam getreten, also mit einer niedrigen Trittfrequenz, krampften die Oberschenkel. Jetzt musste ich irgendwo zwischen diesen beiden hohen und niedrigen Trittfrequenzen irgendwo immer wieder rumtanzen, mal so ein bisschen die Kniekehle geärgert, dann wieder so ein bisschen den Krampf gereizt. Also da war echt so ein, naja, so ein Ping-Pong-Spiel war das. Habe ich aber gut in den Griff gekriegt. Dann kommt natürlich Runde 6 auch nochmal Adrenalin dazu, ne? So voll all out. Und wenn es weh tut, dann wird ja eh nochmal Morphine, Endorphine freigesetzt. Also war richtig klasse, das Ding. Habe ich richtig schön gekachelt. Und ich sage immer, ja, Vollschub, ne? So wie beim Flugzeug, Hebel nach vorne und Attacke. Und es war geil. Es war richtig geil, einfach zu sagen, so, ich habe nur überholt. Ich habe einfach voll am Lenker gerissen und in die Pedale reingedrückt. Und ja, nach 173 Kilometer ging es dann Richtung Wechselzone. Und da war wieder diese Linie von vorhin. Davor musste ich absteigen, bin abgestiegen und musste dann mit dem Fahrrad in die Wechselzone rennen bis zu meinem Läufer. Dort habe ich dann quasi, bin ich stehen geblieben. Er hat den Chip an meinem Fuß abgemacht, hat an seinem Fuß dran und ist dann auf seine Strecke den Marathon gegangen. Ja, ich habe so viel wie möglich von diesem ganzen Rennen dokumentiert und ich kann dir sagen, das Video, welches ich gedreht habe, als ich dann in der Wechselzone war, das ist wahrscheinlich legendär. Ich war so fertig, so fertig. Ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe alles gegeben, was irgendwie an dem Tag möglich war. Und darauf bin ich extrem stolz. Und danach ist halt der Läufer los, hat seinen Stiefel gemacht. Ja, und ich nix. Keine Massage danach, kein Dehnen, kein gar nichts. Ja, ich Fahrrad geschnappt, raus aus der Wechselzone wieder. Also ich habe ausgecheckt. Dann in der Zeit ist schon einer der Betreuer mit dem Auto gekommen, hat das Fahrrad draufgeladen, ich reingesetzt, ab zum, wie heißt es, zur Wohnung, Fahrrad auseinandergebaut, ne? Ich bin gerade 5 Stunden, also 5 Stunden 7 bin ich gefahren. Stimmt, ich habe noch gar nicht erzählt. Also, 36er Schnitt, nein, nicht erreicht. Ich habe einen knapp 34er Schnitt hingelegt. Was für mich, für diese Verhältnisse, Regen, ohne Tacho, ohne Geschwindigkeits-, ohne Wattmesssystem, absolut Spitzenklasse ist. Ich bin hochzufrieden damit. Das heißt, wenn mich auch jemand fragt, bist du zufrieden? Ich bin absolut zufrieden. Es war ein grandioses Rennen und es gibt mir gar nichts kann ich mir vorwerfen. Ich habe aus meiner Sicht alles ideal gemacht. Außer, ich hätte mir vorher einen neuen Tacho kaufen können. Jo. So. Also, ich schon wieder dann in der Ferienwohnung, Fahrradkoffer aufgemacht, Fahrrad auseinandergebaut, Fahrrad reingepackt, dabei noch Reis und Tomatensoße mit Thunfisch gegessen, um Energie zu kriegen, zu regenerieren und so weiter. Dann in den anderen Koffer noch gepackt, da habe ich ein paar Sachen rausgenommen, geduscht, ja, und dann bin ich auch schon wieder mit dem Taxi losgefahren. Zum Flughafen Dresden, eingecheckt, alles rein, der Radkoffer blieb da, der wurde dann einen Tag später abgeholt, also bin ich nur mit einem normalen Reisekoffer und meinem Rucksack nach Dresden gefahren, zum Flughafen. Dort angekommen, eingecheckt, Sicherheitskontrollen, kennt ihr alles. Ja, und dann habe ich gewartet, bis dann das Boarding war. Und der Flug ging um 18:55 etwa. Und das hat alles geklappt. Und da habe ich einfach mal so ein bisschen drüber nachgedacht erstmal, was ich da vorhin gerade gemacht habe. Ne? Also nochmal, ich bin 5 Stunden voll Anschlag gefahren, hatte starke Knieschmerzen, also eine Kniekehlen. Und saß dann schon wieder im Flieger auf dem Weg von Dresden nach Frankfurt. Das hat geklappt. 1 Stunde später war ich wieder dort, wo ich einen Tag vorher war. Ja, dann ging mein Weiterflug um knapp 21 Uhr Apples, also eine Stunde ungefähr Leerlauf. Und zwar von Frankfurt nach Reykjavik nach Island, weil dort stand ja die TV-Produktion an. Ja, also dann ab nach Island, ein bisschen am Flughafen noch was gegessen. Ihr wisst ja, wie nahrhaft und wertvoll dieses Essen an Flughäfen ist. Naja, also, und dann ging es nach Reykjavik. Ich bin dann angekommen. Jetzt musst du aber wissen, auf Island ist -2 Stunden, also 2 Stunden hinter unserer Zeit hier in Deutschland. Und ich bin dort Ortszeit angekommen, 1 Uhr und oder kurz nach 12. Letztendlich war aber das Gepäck, hat eine halbe Stunde gedauert, bis es kam. Dann nochmal eine Dreiviertelstunde Taxifahrt. Ich habe letztendlich gebraucht, ungefähr war ich um 3 Uhr war ich im Bett. Ja, um 3 Uhr war ich im Bett und um 6 Uhr klingelte dann wieder der Wecker, also 3 Stunden Schlaf. 7 Uhr gefrühstückt. 8 Uhr war Abfahrt. Und 7:30 Uhr war Abfahrt. Und 8.30 Uhr ging es dann los. Und zwar ging es dann los zu den TV-Produktionen. Also Mountainbikes hatten wir dabei und dann sind wir dort auf Island eine tolle Tour gefahren. Nicht viel, aber ein bisschen. Und haben dann mit Drohne, Filmkameras und alles das Ganze gefilmt. Dann noch kurz ein paar kleine Interviews, dann noch ein paar Fotoshots und all diese Sachen. Und ja, das war dann quasi mein Island-Travel-Trip an dem Tag. Dann wieder zurück nach Reykjavik. Mittagessen, ein bisschen die Stadt mir angeschaut und abends dann mit der Crew zusammen Abendessen. Und dann ging es ins Bett, am nächsten Tag wieder auf. Und übrigens, auf Island ist momentan Midsommer. Das bedeutet, es wird einfach nicht dunkel. Du gehst abends um 22 Uhr ins Bett. Und morgens und die ganze Nacht ist es exakt das gleiche Wetter, die gleiche Helligkeit wie 16 Uhr wie 12 Uhr mittags. Also es ist, habe ich noch nie erlebt. Aber man muss geil sein, dort mal so ein 24-Stunden-Rennen zu machen. Es ist einfach immer hell. Hihi, total cool. Ja, Sonntagmorgen ging es dann zu einer Lagune. War richtig schön. Dort war dann das lange Interview mit mir. Es ging um verschiedene Themen. Es ging um mein Mindset, um die Fähigkeit, die ich mir angearbeitet habe. Ich sag mal Resilienz so in der Richtung. Um solche Sachen haben wir dann uns unterhalten. Und es war sehr spannend. Also wie heißt Jenke von Wilmsdorf, den ihr wahrscheinlich kennt. Von, wo ist denn der? Was ist denn das? ProSieben, glaube ich, ne? Oder RTL? Ich weiß es nicht. Ich habe ja kein normales Fernsehen mehr. Ich streame ja die ganze Zeit. Also das heißt Mediatheken und sowas. Also mit ihm hatte ich echt ein super tolles Interview. Oder er mit mir so rum. Ich war ja der Interviewgast. Und haben uns echt super unterhalten, waren dann so in dieser Lagune und haben schön aufs Meer geschaut. War echt richtig toll. Ja, und dann noch ein paar weitere Shots an anderen Orten uns noch unterhalten und hier noch da und dort noch was. Und dann war das im Prinzip schon mein Island-Aufenthalt. Dann ging es nur noch zum Abendessen. Wir sind jetzt bei Montagabend und ja, Dienstagmorgen klingelte dann um 4 Uhr der Wecker, weil um 7 Uhr die Maschine ging. Oder um 7.30 Uhr ging die Maschine und dann bin ich wieder zurückgeflogen, in Frankfurt gelandet. Hat auch wieder ewig gedauert, bis die Koffer da waren und dann Koffer geschnappt, Auto geschnappt, nach Richtung Heimat gefahren. Dann direkt zur Schule meines Sohnes gefahren und den aus der Schule abgeholt. Mit ihm 2 Stunden Fußball gespielt. Dann den Hund abgesehen, gemeinsam sind wir losgefahren, den Hund abgeholt. Ich habe ja einen wunderschönen Freund hier, den abgeholt. Der war bei Dogsharing, war er, also bei Hundesittern. Den abgeholt, zurückgefahren, zum ersten Mal zu Hause angekommen. Dann kam die Mutter vom Kind, hat ihn abgeholt. Und dann fing es an, dass ich ankam und runterkam. Und das ist Dienstagabend. Effizient, gesund, nachhaltig, Podcast-Time. Ja, und in diesem Fall, das war mein Moritzburg und mein Island-Wochenende. Es war richtig grandios. Für alle, die noch nicht auf Island waren, ich kann euch das nur empfehlen. Nehmt euch da 1 oder 2 Wochen Zeit für. Es ist grandios, es ist toll dort. Super sauber, super schön, tolle Natur. Es riecht nach Schwefel außerhalb der Städte wegen den Lagunen und den Geysiren natürlich. Vulkane gibt es auf Island und in den Städten riecht es nach leckerem Fisch und Zimtschnecken. Eine spannende Kombi. Also, in diesem Sinne, ich weiß nicht, was auf Isländisch Tschüss heißt. Ich sage wieder wie immer, eine schöne Woche wünsche ich dir. Ciao, ciao, bye, bye. Dein Stefan.